ärztliche Missionsarbeit in Verbindung mit dem Predigtamt. Also wenn wir heute Ellen White fragen, was wäre denn der richtige Weg, um die Welt zu erreichen, dann sagt sie, ich kenne keinen besseren Weg als die Verknüpfung von der medizinischen Arbeit mit dem Predigtamt. Das beides zusammen soll der Segen für die Welt sein. Was ist dieser Vorteil von medizinischer Missionsarbeit? Man könnte ja sagen, es reicht doch, wenn wir medizinisch arbeiten, oder es reicht doch, wenn wir den Menschen das Heil predigen. Aber warum soll das verknüpft sein? Warum gehört die Predigt verknüpft mit der Gesundheitsbotschaft? Ellen White schreibt, also dieses EAG, das ist immer ein Aufruf zur Gesundheitsevangelisation. Das heißt dann hier, der Körper ist das einzige Mittel, durch das Geist und Seele zur Heranbildung des Charakters entwickelt werden. Folglich zielt der Feind der Menschen in seinen Versuchungen darauf ab, die körperlichen Kräfte zu schwächen und herabzuwürdigen. Sein Erfolg hierin bedeutet, dass sich das ganze Wesen dem Übel ergibt. Die Neigung unserer physischen Natur werden den sicheren Untergang und Tod herbeiführen, sofern sie nicht unter eine höhere Gewalt gestellt werden. Wenn wir den Menschen also das Heil predigen, wenn wir den Menschen sagen, da gibt es ein ewiges Leben, da gibt es eine Rettung für dich, aber sie sind körperlich so geschwächt, dass sie diese Botschaft weder verstehen noch aufnehmen können, weil sie von vielen Versuchen und vielen Dingen, vielen auch, Gefangenschaften im Herzen einfach festgehalten werden, um diese Dinge nicht anzunehmen, dann ist das Wort sehr leer und es wird nicht viel im Herzen bewirken. Wenn die Menschen aber gesund sind, dann fällt es ihnen viel leichter, auch das Wort der Bibel aufzunehmen. Ist ja bei uns auch so. Wenn wir überarbeitet sind, übermüdet, dann haben wir kaum eine Chance. Oder wenn wir uns falsch ernähren, haben wir kaum eine Chance, das Wort der Bibel wirklich zu verstehen. Manchmal aber verlangen wir das von den Menschen draußen, für deren Segen wir ja da sein sollen. Und da ist die medizinische Arbeit ganz besonders wertvoll und gerade heute, in den letzten Tagen. Nun, Christus hat uns ein Beispiel gegeben. Er lehrte die Wahrheiten des Evangeliums aus der Schrift und heilte überdies die Kranken, die herbeikamen, um bei ihm Linderung zu suchen. Er war der größte Arzt, den die Welt je kannte. Mit seinem Dienst an den Kranken verband er die Verkündigung der seelenrettenden Wahrheiten. Christus war also ein vollkommener Arzt. Was hat er getan? Er hat auf der einen Seite den Menschen hier geholfen, er hat sich hier behandelt, er hat sich hier geheilt, aber zum anderen wollte er vor allem, dass ihr Seelenheil gesichert ist, dass dieser Mensch nicht verloren geht. Es nützt ja nichts, wenn der Mensch gesund irgendwann ins Grab geht, sondern der Mensch muss gesund werden und soll das Evangelium verstehen, damit er auf ewig lebt. Nun, was Christus getan hat, soll natürlich seine Gemeinde auch tun. Es heißt dann hier, das Evangelium der Gesundheit soll fest mit der Wortverkündigung verknüpft sein. Es ist Gottes Plan, dass der erneuernde Einfluss der Gesundheitsreform Teil der letzten großen Bemühung in der Evangeliumsverkündigung ist. Also ganz am Ende, die letzte Botschaft, die wir noch mit rausbringen, der laute Ruf, ist ganz eng verbunden mit dieser medizinischen Arbeit. Warum also medizinische Missionsarbeit? Ganz einfach, weil es Gottes Plan ist. Es ist nicht unser Plan, es ist Gottes Plan. Gott hat gesagt, das ist die Arbeit für die letzten Tage. Und wir, die wir in den letzten Tagen leben und das hören, müssen das natürlich ernst nehmen, weil es von Gott kommt. Das ist Gottes Plan, um die Welt zu erreichen. Darf ich mal so fragen, wie viele von euch sind im medizinischen Bereich irgendwie tätig oder ausgebildet worden? Wie viele Mediziner gibt es hier? Ärzte, Schwestern, Gesundheitsmissionare? Einige. Was für ein Segen, oder? Also allein diese Gemeinde hat jetzt mindestens, habe ich schon gesehen, 5, 6, 7 Leute, mindestens, die irgendwie im medizinischen Bereich tätig sind. Ist es nicht denkbar, dass diese Leute andere in der Gemeinde ausbilden? In einfachen Grundlagen, Anatomie, Physiologie, Lebensstil, solche Dinge, also dass wir so die Grundlagen verstehen, wie ist der Körper eigentlich aufgebaut, wie interagieren die Dinge zusammen? Damit wir alle davon was verstehen. Denn dann sind wir vorbereitet auf das letzte große Werk. Denn das hängt zusammen. Alle, die an die Wahrheit dieser letzten Tage glauben, haben in dieser Hinsicht etwas zu tun. Es betrifft sie und Gott verlangt von ihnen, dass sie aufwachen und sich für die Reform interessieren. Er wird über ihre Haltung nicht erfreut sein, solange sie diese Frage mit Gleichgültigkeit betrachten. Gott möchte, dass seine Gemeinde, also jeder von uns, Interesse hat an der Frage nach dem medizinischen Missionswerk. Und weltweit waren wir Adventisten ja am Anfang, so zur Zeit unserer Pioniere, da waren wir also die Vorreiter an diesem Berg. Was haben wir alles aufgebaut? Und was ist davon heute in Deutschland übrig? Ich meine, wie viele adventistische Krankenhäuser hat Bayern? Wie viele Gesundheitseinrichtungen? Es sind wirklich diesen an einer Hand abzählbar. Und eigentlich hatten wir das große weltweite Werk einst gebaut. Ist alles wieder zurückgegangen. Aber das ist unsere Aufgabe. Und die Arbeit damals, wenn man zurückdenkt in der Zeit, die ging so Hand in Hand. Der Prediger und der Arzt in der Gemeinde arbeiten zusammen. Die Missionare wurden ausgebildet, die Ärzte gaben ihnen Anweisungen, der Prediger gab ihnen Anweisungen und so konnten sie in der Welt arbeiten, anderen Menschen zum Segen und konnten sie zum Heil führen. Das war damals, unsere Pioniere haben so gearbeitet. Und wir trennen das heute manchmal so ein bisschen. Ja, wir haben medizinisches Personal in der Gemeinde und wir haben auch einen Pastor und vielleicht einen Gemeindeältesten und der eine gibt die Bibelarbeiten und der andere kümmert sich um das leibliche Heil der Menschen. Aber es muss zusammenkommen. Wer von uns eigentlich sollte diese Gesundheitsbotschaft lernen? Wer von uns sollte über sich, über Gesundheit informieren? Danke. Alle, die das Evangelium verkündigen, sollen die einfachen Behandlungen durchführen können, die so sehr helfen, Schmerzen zu lindern und Krankheiten zu beseitigen. Jeder, der das Evangelium verkündet, soll in der Lage sein, einfache medizinische Behandlungen durchzuführen. Also keine Operation oder sowas, aber einfache medizinische Behandlungen. Wie viele von uns können das wirklich? Das sind eigentlich so Dinge, die stehen ja schon lange in diesen Büchern, aus denen ich zitiere. Und wir haben die auch schon lange gehört. Aber kaum einer von uns hat das wirklich richtig ernsthaft umgesetzt. Obwohl es das Werk ist für die letzten Tage. Und wenn wir den Segen haben, wie hier in Starnberg, hat ja nicht jede Gemeinde den Segen, dass wir so viele Mediziner haben, dann kann man natürlich die Gemeinde ausbilden. So einfache Dinge, die sind total spannend. So einfache Dinge, wie funktionieren die Organe zum Beispiel? Warum hängen die miteinander zusammen? Was ist ein normaler Blutdruck? Wie viel Blutzucker soll man haben? Warum ist es wichtig, da das Level zu haben? Solche Dinge, so einfache Dinge. Was mache ich bei Fieber? Oder wie funktioniert Hydrotherapie? So einfache Dinge, die jeder von uns lernen kann und mit denen jeder von uns den Menschen in der Welt zum Segen werden kann. Und natürlich, unsere Krankenschwestern, unsere Ärzte, die haben da natürlich viel mehr Einblick als wir allein. Aber sie können uns ausbilden. Und diese Fähigkeiten, die jemand sich hier angeeignet hat, unsere Ärzte, unsere Schwestern, unsere Mediziner, das sind natürlich eine Gabe von Gott. Also Gott hat euch ausgebildet, hat euch durch die Ausbildung oder durch das Studium durchgebracht und hat euch diese Fähigkeiten ja nicht nur gegeben für euren eigenen Gebrauch, um das still und heimlich zu machen, sondern um das Licht leuchten zu lassen in der Welt. Gebt es weiter, auch an die Geschwister. Wisst ihr, zu was eine Missionskrankenschwester alles fähig sein kann, wenn sie ihre Gaben einbringt, also ihre medizinische Fachkenntnis in der Missionsarbeit? Schaut mal. Der Missionskrankenschwester bieten sich viele Aufgabenbereiche. Für gut ausgebildete Schwestern besteht die Möglichkeit, in den Familien Interesse für die Wahrheit zu wecken. In fast jedem Stadtteil gibt es viele, die nie Gottesdienste besuchen. Wenn diese Menschen vom Evangelium erreicht werden sollen, muss es zu ihnen nach Hause kommen. Oft ist die Linderung ihrer physischen Nöte die einzige Möglichkeit, um sie zu erreichen. Manchmal können wir wirklich nur zu den Menschen hingehen und ihnen physisch helfen, hat Jesus auch gemacht. Und hoffen, dass sie dadurch irgendwann offen werden fürs Seelenheil, fürs ewige Leben, Christus anzunehmen. Die medizinische Arbeit ist also nach Ellen White der Türöffner. Mit diesem Ding kommen wir an die Herzen der Menschen ran und können sie gewinnen für Christus. An den Botschaften, die Gott uns in der Vergangenheit gab, hat sich nichts geändert. Die Arbeit in den Städten ist die wichtigste für diese Zeit. Wenn die Städte in der Weise bearbeitet werden, wie Gott es möchte, wird als Folge eine gewaltige Bewegung entstehen, wie wir sie bisher noch nie erlebt haben. Welche gewaltige Bewegung könnte das wohl sein? Ist es möglich, dass sie hier vom lauten Ruf spricht? Die größte Missionsbewegung, die die Welt je sehen wird. Aber wir müssen die Städte erreichen. Erinnert ihr euch daran, was Ted Wilson aufgerufen hat vor kurzem? Mission to the Cities. Er sagt, wir müssen jetzt die Städte erreichen, die Großstädte. Und wir müssen uns fragen, wie wollen wir das denn machen? Wie wollen wir so eine große Stadt wie zum Beispiel Starnberg erreichen? Und Ellen White sagt, bildet medizinische Missionare aus. Nun, wie erreichen wir die Städte? Von nun an soll ärztliche Missionsarbeit mit einer Ernsthaftigkeit betrieben werden, wie nie zuvor. Diese Arbeit ist das Tor, durch das die Wahrheit Zugang zu den großen Städten erhalten soll. Also es gibt so viele Dinge, die wir planen, was wir alles machen können und wie können wir die Menschen erreichen. Aber es hat sich nichts geändert seit jeher. Es ist immer die gleiche Arbeit, die medizinische Missionsarbeit. Was können wir machen, wenn wir... Wir haben unsere 8 Ärzte, so nennen wir die immer, oder? Diese 8 Heilfaktoren, wo wir versuchen können, den Menschen die Dinge nahe zu bringen. Also Luft, und Wasser und Bewegung, solche Dinge. Jetzt, was haben die Menschen heute in der Welt für Sorgen, für Probleme, für Nöte? Nun, heute, die Gesellschaft ist sehr schnell geworden. Im Gegensatz zu vor 100 Jahren ist die Gesellschaft unglaublich schnell. Viele Menschen haben deswegen Stress, leiden an Depressionen, haben Burnout. Das sind so typische Dinge. Zum Beispiel viele Manager, also in oberen Positionen, über die wir uns ja kaum bemühen. Gerade Ellen White sagt zudem, wir sollen versuchen, gerade auch die reichen Menschen zu erreichen, die oberen, die Menschen, die wirklich auch politische Macht haben, die was zu sagen haben. Die sehr intelligenten Menschen, die sollen wir versuchen zu erreichen. Manchmal trauen wir uns das nicht, aber genau die sollen wir erreichen. Und gerade die leiden unter sowas. Stress, Burnout, Depression. Weil die haben viel Verantwortung, arbeiten meist auch sehr viel. Und da wären so einfache Behandlungsmethoden wirklich ein Segen für die. Erinnert euch mal an Nikodemus. Nikodemus war Pharisäer. Er war sehr, sehr reich. Und er hat sich so ein bisschen irgendwie im Geheim für das Evangelium schon interessiert. Hat das aber nie offen gezeigt. Also die Jünger wären nicht so eben zu ihm hingegangen und hätten gesagt, können wir mal über das Evangelium reden. Er kam in der Nacht und hat Christus gesucht. Christus spricht mit ihm. Und er redet mit Nikodemus über das Neugeborenwerden. Du musst aus Wasser und Geist geboren werden. Von dem Heiligen Geist hatte Nikodemus nicht viel Ahnung. Er hat nicht ganz verstanden, was Jesus da gesagt hat. So im Herzen schon so ein bisschen, aber nach außen hin war er zurückhaltend. Nikodemus war ein sehr, sehr reicher, sehr, sehr mächtiger und sehr, sehr intelligenter Mann. Wir verlieren dann die Spur von ihm in der Bibel und dann taucht er plötzlich wieder auf, als er Fürsprache für Christus hält, vor den Oberen. Und dann verschwindet er wieder und man merkt, es hat sich was geändert. Plötzlich tritt er ein für ihn. Erst war es im Geheim, dann tritt er ein für Christus und dann am Ende, da sehen wir ihn noch ein letztes Mal in der Bibel auftauchen, als Christus gekreuzigt wurde, er zu Grabe getragen wurde, da sehen wir Nikodemus mit diesen 50 Pfund Salböl zum Grab laufen. Erst fragt er und versteht es nicht über den Geist. Was macht der Geist? Und in der letzten Szene sehen wir ihn mit 50 Pfund Salböl. Ist schon interessant, wie die Bibel ihn beschreibt. Nikodemus war bewegt vom Geist. Und er hat, also zu dem Zeit, als er hat sich zu Christus bekannt und ist, Ellen White schreibt, eine Stütze der ersten Gemeinde geworden. Er hat die Missionsarbeit mächtig gefördert. Nikodemus war sehr reich, aber hat dafür gesorgt, dass diese Gelder dahin fließen, dass die Welt erreicht wird, die Menschen gerettet werden vom Joch der Sünde. Und er hat Missionsarbeit gefördert, noch und noch mit dem vielen Geld, das er hatte. Hat seine Weisheit eingebracht, um die Gemeinde strategisch zu beraten, ihr zu helfen. Und Nikodemus hat alles, was er hat, in dieses Werk eingebracht. Und Ellen White schreibt dazu, wisst ihr, ganz oft kümmern wir uns um die Armen und versuchen, ihnen zu helfen mit den Mitteln, die wir haben. Intelligent wäre es, die Herzen der Reichen zu erreichen, diese zu erweichen, dass sie ihre Mittel einsetzen, um den armen Menschen zu helfen. Und so wie Jesus uns das gezeigt hat bei Nikodemus. Aber wie erreichen wir die? Naja, durch diese einfachen Behandlungen, die sie vielleicht in der Welt nicht haben. Das kann ein Platz der Ruhe sein, ein Gesundheitszentrum, wo sie einfach mal abschalten können, wo sie unterrichtet werden. Wo sie zum Beispiel auch Behandlungen erfahren, wie zum Beispiel die Hydrotherapie, also einfache Wasseranwendung, wie man gesund werden kann, wie man entspannen kann. Viele Dinge, die wir brauchen, die wir kaum noch wissen. Wie viele Menschen in der Gemeinde gibt es, die wirklich gut sind in Kräuterkunde? Ich kenne nur eine Handvoll Menschen. Hier haben wir jemanden, Preis den Herrn. Das ist so wertvoll, sowas zu haben. Hast du schon Vorträge in der Gemeinde gehalten? Das ist so großartig. Weil das sind diese Dinge, die wir wirklich brauchen können. Denn Gott hat, meine Eltern haben mir früher als Kind gesagt, gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen. Also, man wird schon irgendwas finden. Und wenn wir hier nichts finden, finden wir vielleicht im Meer Dinge. Also Pflanzen, Wasserpflanzen, die helfen. Der Planet ist voll von Dingen. Meistens extrahieren wir ja. Wir nehmen irgendwelche Pflanzen, extrahieren was raus und packen das dann in Tabletten oder Pillen. Aber manchmal können wir die ganze Pflanze verwenden. Und es ist viel einfacher für den Körper, das aufzunehmen. Aber das Wissen ist fast vergessen geworden in unserer Zeit. Unsere Pioniere wussten viel mehr davon. Und das ist so, das können wir wieder hervorbringen. Und tatsächlich, Kranke können überall gefunden werden. Und die hinausgehen, um für Christus zu arbeiten, sollen wahre Gesundheitsreformer sein. Bereit, den Kranken durch einfache Behandlung Linderung zu verschaffen und dann mit ihnen zu beten. So werden sie der Wahrheit die Tür öffnen. Dieser Arbeit werden gute Ergebnisse folgen. Das ist eine Verheißung. Wenn wir es machen, kommen gute Ergebnisse bei raus. Und ich meine, Gott ist allmächtig. Gott kann alle Dinge. Aber eins kann er nicht. Die Bibel sagt, er kann unmöglich lügen. Es heißt hier, dieser Arbeit werden gute Ergebnisse folgen. Und es ist der Geist des Herrn, der uns das mitteilt. Die medizinische Missionsarbeit ist der Türöffner für die großen Städte. Und wenn wir sie betreiben, kommen gute Ergebnisse bei raus. Und gleichzeitig, sagt Ellen White, wir werden dadurch natürlich zum Segen für die Menschen, aber wir bereiten das große letzte Missionswerk vor. Die Diener Christi sollen seinem Beispiel folgen. Als er von Ort zu Ort ging, tröstete er die Leidenden und heilte die Kranken. Dann führte er ihnen die großen Wahrheiten über sein Reich vor Augen. Das ist die Aufgabe seiner Nachfolger. Während ihr die Leiden des Körpers lindert, werdet ihr Wege finden, den geistlichen und seelischen Bedürfnissen der Menschen zu dienen. Ihr könnt auf den erhöhten Erretter hinweisen und von der Liebe des großen Arztes erzählen, der allein die Kraft hat, Menschen genesen zu lassen. Die Heilung kommt ja nicht durch die Medikamente, die Heilung kommt ja von Gott. Und wisst ihr, ich habe das, als ich das gelesen habe, wollte ich das auch versuchen. Und ich habe keine medizinische Ausbildung. Ich bin also in ein Gesundheitszentrum geflogen nach Malaysia und habe mich medizinisch ausbilden lassen. Ich habe da ein Jahr lang oder ein bisschen mehr die Bibel unterrichtet für die Studenten und gleichzeitig wurde ich von Ärzten unterrichtet, um mir die einfachen Dinge zeigen zu lassen, wie kann man den Menschen helfen. Also ich bin ganz weit weg von einem Arzt oder einer Krankenschwester, aber ich habe so ganz einfache Dinge gelernt. Und diese kleinen Dinge, die habe ich dann ausprobiert, wie funktioniert denn das? Und bin dann nach Thailand geflogen und nach Kambodscha und in verschiedene Gegenden und bin mal von Haus zu Haus gegangen, habe da angeklopft bei den Leuten und habe versucht, ich habe geguckt, habt ihr irgendwie, also gibt es Probleme, kann ich euch helfen? Ich habe gesagt, ich bin Missionar, ich möchte den Menschen von Jesus erzählen. Und wenn ich gesehen habe, jemand war verletzt, habe ich gefragt, ob ich helfen kann, ob ich die Wunde versorgen kann. So ganz einfache Dinge. Wenn es nachher zu kompliziert wurde und zu große Dinge, dann habe ich mir einen Arzt gesucht, der das dann gemacht. Aber die kleinen Dinge konnte ich selbst behandeln und ich hatte meine Studenten dabei. Und wenn ich dann gesehen habe, irgendwo die Menschen, die hatten Verletzungen, Gebrechen, irgendwas, haben wir uns drum gekümmert. Führte dazu, dass die Menschen in Dörfern irgendwann Vertrauen hatten zu uns. Und die dann selber kamen und sagten, ich habe da irgendeine Wunde, die will einfach nicht heilen. Oder ich habe da so einen Hautausschlag, was mache ich damit? Und es waren manchmal so einfache Dinge. Dafür braucht es keinen Arzt. Manchmal braucht es einfach nur Wasser und Seife. Manchmal waren einfach Dinge sehr, sehr einfach. Und ich war hier mit meinen Studenten unterwegs und da hatten wir da sitzen wir auf so selbstgebauten Bambusbänken. Ich hatte jeden Abend auf dem Dorfplatz, da habe ich mir so ein Bettlaken aufgehangen und Vorträge gehalten, so wie hier. Und auf diesem Dorfplatz, da wussten die Dörfer drumherum, sie finden uns da, weil wir da tagsüber auch waren in der Nähe. Und wenn die Menschen Leiden hatten, kamen sie dann oft und sagten, was kann man da machen? Da ist so ein Fleck, der wird immer größer. Oder meine Haut ist hier kaputt und das heilt einfach nicht. Oder was auch immer, sie hatten Zahnschmerzen und was auch immer. Die Menschen kamen dann und wir haben uns das angeguckt. Und durch diese ganz Mini-Ausbildung, die wir hatten, konnten wir ihnen dann helfen. Ich habe hier zum Beispiel eine Frau, die hatte irgendeine Verletzung, da war die Haut kaputt am Knöchel. Bin ich in den Dschungel gegangen, habe Aloe Vera abgeschnitten, habe mir das rausgemacht, habe das auf die Wunde gelegt und festgebunden. Die Aloe Vera, die hat in 2-3 Tagen die Haut völlig erneuert. Und da wissen wir, das war Gottes Heilung. Also diese Aloe Vera, die unterstützt nun den Heilungsprozess in der Haut. Aber Gott segnet das. Und dann haben wir die größten Sachen erlebt, also in dieser Zeit, wo wir so ganz einfache Anwendungen hatten. Und wir haben die Menschen versorgt und haben dann mit ihnen gebetet, die sind zweimal Studenten neben mir, wir haben dann zusammen für die Patienten gebetet, dass Gott Heilung schenken möge. Wir haben ja nicht das ganze Evangelium gebracht, das war gar nicht an der Zeit. Aber was sie brauchten, war spontane Hilfe. Und das haben wir dann getan. Wir haben gebetet für die Menschen und sie haben dann gefragt, zu wem betet ihr denn? Wer ist denn das? Und dann konnten wir ihnen von Christus erzählen. Führte dann dazu, dass Menschen gesagt haben, können wir davon mehr wissen? Also kannst du uns mehr von diesem Christus erzählen? Und so kam es, dass auf dieses Zeugnis hin wir dann Bibelstunden gegeben haben bei den Menschen. Wir saßen dann einfach mit ihnen zusammen und haben ihnen die Fragen beantwortet, die sie haben, haben dann Bibeln besorgt in ihrer Sprache und die haben dann angefangen, mit uns zu studieren und zu lesen. Und viele Menschen haben sich geöffnet dafür. Und während wir also parallel die Menschen ganz leicht versorgt haben, wenn da ein schwerer Fall kam, das passiert ja auch mal, da kommt jemand und hat irgendwie ein ganz furchtbare Krankheit, die ich überhaupt nicht einordnen kann, ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nicht, ist es ansteckend, was für Schmerzen hat der Mann, dann habe ich ihn einfach mitgenommen und zum Arzt gebracht. Und der Arzt hat sich dann um den gekümmert und hat ihm geholfen. Also manchmal ist es ganz, ganz einfach. Hier diese junge Dame, die wir hier vorne sehen, Yukimo hat sie geheißen. Und Yukimo, die war bei, also die hatte sich interessiert für Christus und ich hatte ihr Bibelstunden gegeben. Und das Interessante war an Yukimo, dass ihr Name da, das war in Thailand, in so einem kleinen, aus einem Bergdorf, wo auch keine Straßen sind, so ein Bergdorf hat sie gewohnt. Und diese Yukimo, man hat sie mir vorgestellt als Sorpe. Ihr Name ist Sorpe. Und als ich mit ihr sprach und ich mich vorgestellt habe, sagt sie, ihr Name ist Yukimo. Und ich sage, du heißt Yukimo? Entschuldige, ich dachte, du bist Sorpe. Und dann sagt sie, ach so, Sorpe hieß ich früher, ich heiße aber jetzt Yukimo. Und dann musste ich verstehen, dass in Thailand die Menschen ihren Namen ändern, sobald sie Eltern werden. Und zwar, wenn ein Ehepaar ein Kind bekommt, und zwar das erste Kind, der Name des ersten Kindes wird der Name der Eltern. Also das Kind hieß Yuki und so hieß die Mutter Yukimo und der Vater Yukipa. Und das ist im ganzen Dorf dann ganz einfach zu verstehen, wer gehört wozu. Immer nach dem Erstgeborenen werden sie genannt. Könnt ihr euch überlegen, wie eure Namen wären nach eurem Erstgeborenen? Auch Yuki und Yukimo und Yukipa. War aber spannend, man lernte die Menschen kennen und tatsächlich, ich will vielleicht noch ein kleines Zeugnis erzählen, was passiert ist, also wie Gott die Dinge führt. Eines Tages kam eine Dame zu uns aus dem Nachbardorf und brachte einen Mann mit. Dieser Mann war blind. Und sie brachte ihn, nahm ihn an der Hand mit zu uns und sagte, könnt ihr ihm helfen? Und ich habe diesen Mann angesehen, habe ihm in die Augen geguckt, ganz milchig, er sah mich nicht. Und ich habe gesagt, ich kann diesem Mann nicht helfen. Das kann nur Christus, habe ich gesagt. Wir können ihn behandeln und wir können für ihn beten, aber heilen kann ihn nur Jesus. Und dann haben wir diesen Mann mitgenommen und wir haben seine Augen angeguckt und da war nichts. Und dann haben wir die Augen mit Zitronensaft gewaschen, falls Bakterien drin sind. Er hat ein bisschen geweint natürlich, weil es schmerzhaft ist. Und dann haben wir Honig in die Augen geträufelt und es verbunden, weil es antibakteriell ist. Mehr hatten wir auch nicht. Das war das Einzige, was wir gemacht haben. Und ich will euch ganz kurz von diesem Mann erzählen. Dieser Mann, der war, als wir ihn gesehen haben, ich glaube 42 Jahre alt. Und der war seit 7 Jahren blind. Also er hat im Alter von 35 Jahren, er war Landmann, er hat ein kleines Stückchen Land, das er bestellt hat. Und davon hat er seine Familie ernährt. Und eines Tages wurde sein Augenlicht immer schwächer und plötzlich war es ganz weg. Und er konnte nichts mehr sehen. Und er hat gedacht, was macht er jetzt? Er muss seine Familie versorgen. Dann hat er überlegt, ich habe nur eine einzige Chance. Ich nehme alles, was ich habe und verkaufe meinen ganzen Besitz und gehe in die Stadt zu einem Arzt und der muss mir helfen. Dann hat er seine Gartengeräte verkauft, seine Ackergeräte, also die einfachen Hacken, die er hatte, seine Küchengeräte, Töpfe und Pfannen, was er da noch, war nur eine kleine Bambushütte, wo er wohnte, alles, was er hatte, hat er verkauft, hat ein ganz bisschen Geld dafür nur bekommen, ist aber damit in die Stadt gegangen und ist zum Arzt gegangen, hat den ersten Arzt bezahlt und er konnte ihm nicht helfen. Dem zweiten und dem dritten auch. Und nach 3 Ärzten hatte er kein Geld mehr. Und keiner konnte ihm helfen. Und er kam dann zurück ins Dorf und hatte keine Ackergeräte mehr, keine Küchengeräte mehr, aber noch eine Frau und ein Kind. Und konnte sie nicht versorgen und saß dann da und wusste nicht, was er machen soll. Und die Nachbarn haben dann ab und zu Früchte vorbeigebracht, also was sie übrig hatten, weil er nichts mehr ernten konnte. Und haben ihn damit versorgt. Und diese Frau nun, eine Nachbarin von ihm, brachte ihm und sagte, könnt ihr ihm nicht helfen? Und ich sage, ich kann dem Mann nicht helfen, aber Christus kann ihm helfen, wir können für ihn beten. Und wir haben dann gebetet für diesen Mann und gesagt, bitte Herr, hilf diesem Menschen. Und wir haben ihn dann behandelt, wie ich gesagt habe, mit Zitronensaft und Honig, mehr hatten wir nicht, und haben die Bandagen immer wieder gewechselt, dreimal am Tag haben wir das gemacht, aber es hat sich nichts verändert. Der Mann, der hat seine Augenlichter einfach nicht wiederbekommen, dieser Mensch. Und wir waren ganz enttäuscht und gedacht, Herr, warum, du hast so viel Heilung geschenkt in diesem Dorf, aber warum heilst du diesen Menschen nicht? Du könntest so viel bewirken, das wäre so ein großes Zeugnis. Und Tag für Tag haben wir uns um diesen Mann gekümmert und nichts passierte. Er hat immer Zitronensaft ins Auge bekommen und hat immer geweint, das hat wirklich auch Schmerzen verursacht. Aber die Augen wurden nicht besser und wir haben immer gebetet und gedacht, Herr, was sollen wir noch tun? Wir haben keine anderen Mittel. Und dann war das Ende, wir mussten irgendwann wieder wegfliegen, das war in Kambodscha war das. Wir mussten irgendwann wieder wegfliegen und wir sind nach Malaysia geflogen und ich habe zu der Frau gesagt, dann bitte, bitte, kümmere dich weiter um diesen Mann, mach weiter, wir beten für ihn. Mehr können wir nicht tun. Wir sind zurückgeflogen und dann 2 Wochen später ungefähr rief bei uns in Malaysia die Missionsstation aus Kambodscha an und fragte, ob wir in dem Gebiet nordöstlich da im Dschungel Missionsarbeit betrieben haben. Und ich habe gesagt, ja, meine Studenten und ich, wir waren da. Warum? Eben gerade, sagt sie, war ein Mann hier bei mir, der hat behauptet, er hätte die letzten 7 Jahre nicht sehen können. Und ich sage, kannst du mir den Mann beschreiben? Und hat sie mir diesen Mann beschrieben. Und ich sage, der war bei dir? Der kann sehen? Ich sage, wir haben jeden Tag für ihn gebetet, wir haben versucht, ihn zu behandeln. Ich sage, was war denn passiert? Und dann ist mir das erst aufgefallen. Ich habe immer Gott angeklagt und gesagt, warum heilst du alle Menschen, aber diesen Armen nicht? Warum diesen Menschen nicht? Und am Ende wurde mir bewusst, was Gott getan hat. Er hat zu einem ganz besonderen Zeitpunkt diesem Mann seine Augenlicht wiedergegeben. Dieser Mann hat gesagt, da waren doch Menschen, die nannten sich Christen, Adventisten. Ich möchte einfach mal Danke sagen. Der ist losgelaufen, 2 Tage lang durch den Dschungel in die nächste Stadt, hat sich da irgendeine Kirche oder Missionsstation gesucht, hat er angeklopft und ist tatsächlich zu unserer Missionsschwester gekommen und hat gesagt, ich möchte einfach mal Danke sagen. Und sie wusste gar nicht warum und hat er die Geschichte erzählt. Und just in dem Moment, wo dieser blinde, ehemalig blinde Mann hineinkam, in dieser halben Stunde war ein Pastor da, der weiter im Norden Missionsarbeit im Dschungel betrieben hatte. Und er hörte mit einem Ohr zu. Und er hat gesagt, weißt du was, ich habe deine Geschichte gerade gehört. Wenn du magst, komme ich in dein Dorf und gebe euch Bibelstunden. Und wir waren nicht mehr da und wir hatten noch gebetet, Herr, wer soll hier weitermachen? 16 Leute hatten sich in diesem Dorf für Christus entschieden und wir konnten nicht mehr arbeiten dort, weil wir zurück mussten. Und wir haben gebetet, Herr, bitte schick Hilfe für dieses Dorf und wir haben gebetet für diesen Mann, bitte heile ihn. Und wir haben gedacht, Gott, warum hörst du nicht auf unsere Gebete? Und dann nach 2 Wochen, als der Pastor in die Missionsstation kam, hat Gott den Mann geheilt, damit er auch dahin kommt. Und jetzt bekommen sie da Bibelstunden und haben genug Kapazität, um eine kleine Kirche da zu bauen. Gottes Wege, medizinische Missionsarbeit. Wir können nichts tun, Gott segnet zu dem Zeitpunkt, wenn es für ihn richtig ist. Und das sowohl in Thailand, als auch in Kambodscha, als auch in Mexiko oder hier in Deutschland. Und es sind einfach schöne Erfahrungen, die man auch macht. Und wisst ihr, die Verantwortung für das Gelingen des Werkes trägt Gott selbst, hat er gesagt. Er braucht nur Menschen, die arbeiten im Weinberg. Der Knechte sind so wenige. Ellen White sagt, warum ist es vom Wort Gottes her nicht verstanden worden, dass die Arbeit, die im medizinisch-missionarischen Bereich getan wird, eine Erfüllung der Schrift ist? Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen, Krüppel und Blinden herein. Das ist ein Werk, das die Gemeinden an jedem Ort, im Norden und Süden, Osten und Westen tun sollten. Den Gemeinden ist die Möglichkeit gegeben worden, dieses Werk zu erfüllen. Warum haben sie es nicht getan? Jemand muss den Auftrag erfüllen. Ganz ehrlich, wie lange haben wir geschlafen und die Generation vor uns? Wie lange haben wir dieses Werk, von dem wir genau wussten, es ist das Werk der letzten Tage, ist nicht wirklich ernst genommen, ist nicht wirklich gemacht? Und wer soll diese Aufgabe nun übernehmen? Also, wer soll da anfangen? Ellen White schreibt, jede Gemeinde sollte eine Ausbildungsstätte für den christlichen Dienst sein. Ihre Glieder sollten unterwiesen werden, wie man Bibelkreise hält, wie man die Sabbatschule leitet und Sabbatschulklassen unterrichtet, wie man den Armen am besten hilft, für Kranke sorgt und für die Unbekehrten wirkt. Die Gemeinde soll eine Ausbildungsstätte sein. Und ich meine, die Kapazitäten hier sind ja gewaltig in so einer Gemeinde. Ich meine, Die meisten Menschen, die hier sitzen, also haben irgendwann in ihrem Leben mal einen Beruf erlernt und sich Fähigkeiten angesammelt. Gott hat sie durch verschiedene Situationen im Leben geführt. Es gibt Menschen hier in dem Raum, die können mehrere Sprachen sprechen. Es gibt Menschen, die haben Expertisen auf den verschiedensten Gebieten. Aber in der Gemeinde können wir diese Dinge miteinander teilen. Ich habe zum Beispiel mal eine Weile in Kambodscha die Menschen dadurch erreicht, weil ich ihre Mopeds repariert habe. Ich habe einfach ihre Motorräder heil gemacht. Die hatten keine Bremsen, nichts funktionierte da richtig. Und ich habe da gesessen und ich hatte auch kein Werkzeug. Mit Stock und Stein habe ich die Fahrzeuge repariert. Aber die Menschen kamen und brachten das eine und brachten das andere und sprachen mit mir. Wie funktioniert das? Wie geht das? Und irgendwann kamen wir darauf, wir hatten eine Freundschaft aufgebaut und sie kamen abends und zu den Vorträgen. Und einfach nur, weil ich da auf der Straße saß und Motorräder repariert habe. Nun, was können wir ganz praktisch tun? Also auch hier in Starnberg. Also hier haben die Leute meistens heile Motorräder. Aber wir können hier auch, wir machen die jetzt auch nicht kaputt, sondern wir können jetzt, wir können andere Dinge tun. Was können wir ganz praktisch hier machen? Weil die Wald sagt, Gesundheitskurse, Kochkurse und Kurse in den verschiedensten Bereichen christlicher Hilfsdienste sollten angeboten werden. In den verschiedensten Bereichen christlicher Hilfsdienste. Die Pioniere damals haben manchmal bei den Leuten den Garten bearbeitet, wenn sie krank waren. Oder wenn sie nicht einkaufen gehen konnten, sind sie für die einfach einkaufen gegangen. Haben Holz gehackt für die, die körperlich nicht fit waren. So ganz einfache Dinge. Einfach, um den Menschen zu helfen. Es soll nicht nur unterrichtet, sondern mit erfahrenen Lehrern eigentliche Arbeit geleistet werden. Lass die Lehrer in ihrem Dienst an den Menschen vorangehen. Andere, die sich ihnen anschließen, werden von ihrem Vorbild lernen. Ein Beispiel ist mehr wert als viele Vorschriften. Klar können wir sowas alles sagen, mach das und tu das und tu das. Aber viel besser ist es, wenn in der Gemeinde irgendjemand ist, der schon Erfahrung hat, der sowas schon mal gemacht hat. Vielleicht jemand, der ein Experte ist im Kochen zum Beispiel, der einfach ein guter Koch ist. Wisst ihr, Ellen White hat mal gesagt, wer kochen kann, hat 10 Talente empfangen. Ihr wisst ja, der eine hat 5 Talente, der andere 2, der andere 1. Und je nachdem, wie sie es einsetzen, vermehren sie sich. Und in dem Zusammenhang schreibt sie, wer kochen kann, hat 10 Talente empfangen. Denn wir tun was für den Menschen. Also wir machen den Menschen froh. Wir können auf seine Gesundheit dadurch achten. Und wir bringen ihm die gute Lehre davon, was tut eigentlich was. Wir haben vorhin hier Musik gehört, Klavierspiel. Wie die verschiedenen Noten zusammen harmonieren, wie auch der Gesang dazu kommt, wie ein Orchesterdirigent diese ganzen Dinge lenkt, ist ja eine Kunst. Und beim Kochen ist das ganz genauso. Diese ganzen Zutaten, welche kannst du miteinander mischen und welche nicht? Welche bewirken was im Körper und welche sind kontraproduktiv, wenn du sie miteinander vermischt? Welche Geschmäcker harmonieren miteinander und welche nicht? Das ist ja eine riesen Wissenschaft. Aber das zu beherrschen, kann den Menschen so viel Freude machen und so ein Segen sein. Wenn man es kann, preis den Herrn. Können wir uns austauschen und können natürlich den Menschen ein Segen sein. In dieser Gemeinde, wenn ich mich so umgucke, vermute ich mal, ihr habt eine Sportgruppe, oder? Zumindest seht ihr recht sportlich aus. Habt ihr nicht? Okay. Viele Gemeinden haben so Sportgruppen, dass sie zum Beispiel sagen, wir gehen jeden Sonntag einmal gemeinsam um den See. Radeln in dem Fall. Wir radeln in 3-4 Stunden um den See. Oder irgend sowas. Oder wir gehen schwimmen oder wir machen irgendwie Aktivitäten zusammen, sportliche Aktivitäten, einfach auch, um die Menschen im Dorf hier zu erreichen oder in der Stadt. Zu sagen, hier gibt es genug Menschen, die einfach ein bisschen Bewegung brauchen. In der Gruppe macht das natürlich viel mehr Freude, wenn jetzt jemand anleitet. Und so baut ihr auch Beziehungen zu den Menschen auf und sie sehen, das sind ja ganz normale Menschen, die sind total lieb. Und warum haben die so eine Freude im Leben? Was ist ihr Geheimnis? Und so können wir zum Segen werden für die Menschen hier. Wir können Lehrgänge anbieten in verschiedensten Dingen. Also, ihr könnt zum Beispiel Kurse anbieten, wie wechselt man seine Winterräder. Ihr könnt Kurse anbieten, wie funktioniert Microsoft Word. Ihr könnt ganz einfache Kurse anbieten, dass die Menschen sehen, das ist irgendwie was Praktisches. Man kann das mit einer Andacht beginnen, einfach so, um das Volk zu schulen. Umso mehr wir wissen, umso mehr wir lernen, umso praktischer ist es für uns. Und ganz wichtig, und das dürfen wir bei all diesen interessanten Kursen, die wir machen, nicht vergessen, jede Gemeinde benötigt ein klares und starkes Zeugnis, das der Posaune einen deutlichen Klang verleiht. Wenn wir das sittliche Empfinden in Sachen Mäßigkeit in allen Dingen wecken können, wird ein sehr großer Sieg errungen werden. Wenn wir es schaffen, Mäßigkeit in allen Dingen irgendwie zu proklamieren, auch selber das zu schaffen, indem wir uns gegenseitig helfen, indem wir aufeinander achten, dann wird ein sehr großer Sieg errungen werden. Interessant, oder? Wir erinnern uns ja an die Mäßigkeitsbewegung damals in den 1850ern, 60ern, da gab es diese großen Bewegungen, die für viel Erweckung gesorgt haben. Und das ist auch etwas, was wir hier machen. Mäßigkeit meinte dort zum Beispiel, was können wir hier machen, eine Mäßigkeitsbewegung? Wir könnten zum Beispiel einen Raucherentwöhnungskurs anbieten. Es gibt diese Gruppen anonyme Alkoholiker zum Beispiel. Da kümmern sich Christen um Menschen, die wirklich gefangen sind in Süchten und Nöten. Wenn wir hier vielleicht Menschen haben, die seelsorgerisch sich auskennen, vielleicht Menschen, die wirklich also in christliche Seelsorge geschult sind. Es gibt heute zum Beispiel Nöte, Nicola hat heute Nachmittag darüber gesprochen, Spielsucht gibt es zum Beispiel. Solche Dinge, so, Internet, Spielsucht, Handysucht, Dinge, die ja heute völlig akut sind und wo wir aufklären können, den Menschen helfen können. Wenn ein Leben der Mäßigkeit als Teil des Evangeliums vorgestellt wird, werden viele erkennen, wie notwendig eine Reform für sie ist. Sie werden einsehen, was für ein Übel berauschende Getränke darstellen und dass völlige Enthaltsamkeit der einzige Standpunkt ist, den Gottes Volk mit gutem Gewissen vertreten kann. Wenn dies gelehrt wird, werden viele Menschen Interesse am Bibelstudium bekommen. Also das ist ja kein leeres Wort, das hier steht, das ist von Gottes Geist. Also wenn wir solche Dinge machen, haben die Menschen plötzlich Interesse am Bibelstudium. Gott möchte sie ja heilen, damit er sie in die Wahrheit führen kann. Nun, und im letzten Satz hat eine große Verheißung gegeben. Und ganz ehrlich, wir müssen Gesundheitszentren gründen. Und wenn die noch so klein sind, wenn die so winzig sind. Ich habe in einem Gesundheitszentrum gearbeitet, das war ein riesiges, wie so ein Fünf-Sterne-Hotel sah das aus, riesengroß, viele, viele Betten drin. Und ich habe den Leiter, den Gründer mal gefragt, wie hast du denn das geschafft? Wie hast du das Ding aufgebaut? Und er sagt, er weiß von nichts, Gott hat das alles gemacht. Er kam dort an, war in den USA unterrichtet worden, in einfachen Gesundheitsdingen und in biblischer Lehre, 3 Jahre lang, und kam dann, flog nach Malaysia und hatte nur seinen Koffer dabei, war völlig arm, dieser Mann, kam da an, ging in den Dschungel, stellte sich in den Dschungel und sagte, Herr, wenn du möchtest, gründe ich hier ein Gesundheitszentrum für dich. Aber er sagte, Herr, wie fange ich an? Er ging auf die Knie in den Dschungel, betete und sagte, Herr, was kann ich tun? Und dann hat er sich gedacht, ich gehe jetzt in das nächste Dorf hier, miete mir einen ganz, ganz kleinen Raum, was ich mir gerade leisten kann, stelle mir da eine Liege rein und fange an, die Leute mit Massagen zu behandeln, die Verspannung haben. Das ist alles, was ich gelernt habe, alles, was ich kann, mehr weiß ich nicht. Hat sich eine kleine Liege gekauft von dem letzten Geld, das er hat, und einen Raum angemietet und hat angefangen, die Leute zu massieren, damit sie ihre körperlichen Verspannungen loswerden. Die Menschen kamen dann nach und nach und sein kleiner Laden, der lief. Er hat keine Gewinne abgeworfen, aber er lief. Irgendwann, nach Monaten, konnte er anfangen, Zeugnisse zu geben, konnte mit den Menschen reden. Und irgendwann kam dann, hat jemand gesagt, weißt du was, ich möchte, dass du das größer machst. Und dann wurde diese Arbeit gesegnet und plötzlich wurde ihm so ein Stück im Dschungel geschenkt. Ein Stück Land. Das war genau das Land, auf dem er gebetet hatte. Und er hat gesagt, was kann ich denn jetzt hier machen? Er hat gesagt, ich brauche irgendwelche Menschen, die sich auskennen, Architekten, die wissen, was ich hier bauen kann. Ich habe zwar kein Geld, aber der Herr wird dafür sorgen. Dann hat er einen Architekten angeheuert, einen Christen, einen Adventisten sogar. Und er hat gesagt, nee, es geht nicht, hier können wir nichts machen. Er hat gesagt, ich habe gebetet und der Herr hat gezeigt, hier kann was entstehen. Und der Architekt sagt, hier sind diese riesigen Felsen. Was sollen wir da machen? Sollen wir die sprengen? Wie sollen wir diese Felsen aus dem Dschungel kriegen? Du kannst hier keine Häuser bauen. Und die großen Bäume. Und er hat gesagt, aber ich bin mir sicher, dass Gott hier das segnen wird, dass ich hier was bauen kann. Und dieser Architekt, der ist gegangen, hat gesagt, du, das such dir einen anderen. Das ist ja verrückt, dieses Werk. Der zweite Architekt hat auch abgesagt, war auch ein Christ. Und der dritte Architekt, das war kein Christ, der hat gesagt, naja, ich gucke mir das mal an. Der stand dann da im Dschungel, hat seine Zigarette geraucht, stand neben ihm und sagt, hier willst du ein Gesundheitszentrum aufbauen? Warum tust du das? Was hast du vor? Du treibst dich in den Ruin. Und er sagt, aber ich glaube von Gott, dass ich es genau hier bauen soll. Und er hat gesagt, okay, ich plane dir das. Und er hat angefangen, das zu planen. Und der war genial, dieser Mann. Der hat die Steine angesägt und hat Teile davon weggenommen und hat diese Teile ins Gebäude integriert. Wenn man heute in diesem Gebäude steht, da ist eine riesige Felswand, eine Zimmerwand. Ein abgeschnittener Felsen, ein Tisch. Das sieht genial aus. Das ist so wunderhübsch. Und dieser Mann stand auf der Baustelle, der Architekt, während da gebaut wurde, im Dschungel, und steht mit seiner Zigarette da oben auf der Mauer, während dieses Gewerk Gottes vorangeht. Und dann, David heißt er, vielleicht kennt ihr ihn, David Farm, das ist der, der es gegründet hat. Er hat dann immer überlegt, Herr, wie kann ich das Geld richtig anwenden, das mir hier gegeben wird, um das zu machen. Ich will nichts verschwenden. Und er überlegt und sagt, ja, ich kaufe die billigsten Ziegel, diese ganzen Dächer, die ganzen Gebäude müssen jetzt mit Ziegel abgedichtet werden. Ich kaufe die billigsten Ziegel. Dann geht er zum Architekten und sagt, was sind denn die günstigsten Ziegel, mit denen ich das hier bauen kann? Und der Architekt sagt, du willst die billigsten Ziegel auf diese Gebäude setzen? Warum? Er sagt, das Geld, das müssen wir wirklich, wir müssen sparsam sein damit. Er sagt, für wen baust du dieses Gebäude denn? Das baue ich für den Herrn. Und er sagt, du willst für deinen Gott das billigste Material verwenden? Und er sagt, das ist jetzt Violette in der Hand, der Architekt. Und David sagt, naja, vielleicht hast du recht. Er geht nochmal ins Gebet und sagt, wir nehmen die Ziegel, die du willst. Und der Architekt kauft richtig gute Ziegel und haben sie jetzt über die Jahre bewährt. Also die waren immer dicht. Die haben kein Problem mit dem Dach. Das war schon richtig. Und dieser Architekt hat Hinweise gegeben und über das Denken, Gott benutzt irgendwie. Naja, aber es funktionierte. Und hat ganz klein angefangen. Heute steht da ein riesen Gesundheitszentrum, das schon Tausenden von Menschen zum Segen geworden ist. Da wurden Menschen geheilt von Krebs und von was nicht allem. Und das ist da aus dem Nichts entstanden. Ihr könnt heute hinfliegen, wenn ihr nach Malaysia fliegt. Schaut euch mal das Enon Gesundheitszentrum an. Enon heißt es. Er hat es benannt nach den vielen Wassern, da wo Johannes taufte. Der Enon. Danach hat er es benannt, weil da viel Wasser war. Nun, so klein können wir hier auch anfangen. Der Herr möchte, dass unsere Gesundheitseinrichtungen als Zeugen für die Wahrheit dastehen. Sie sollen das Wesen des Werks prägen, das in diesen letzten Tagen vorangetrieben werden muss. Indem Menschen durch eine Änderung ihrer Gewohnheiten, ihrer Lüste und Leidenschaften erneuert werden. Siebenten-Tags-Adventisten sollten in der Welt an den fortschrittlichsten Grundsätzen der von Gott geschenkten Gesundheitsreform erkennbar sein. Man soll uns daran erkennen, dass wir Gesundheitsreformer sind. Und das ist übrigens ein großer Unterschied. Man sagt ja immer so ganz leicht, ich meine, habt ihr das mal gehört, die STA, Schweinefleisch, Tabak, Alkohol, weil sie das alles ablehnen, daran sind sie erkennbar. Aber man sagt uns auch oft nach, die Adventisten, ja, das sind die Veganer, oder? Das stimmt so mehr oder weniger. Also nicht jeder Adventist ist ein Veganer. Wir verkündigen diese Botschaft, aber vor allem sind wir Gesundheitsreformatoren. Denn es nützt ja wirklich nichts, wenn wir alle vegan leben, aber zu viel Zucker essen oder zu viel, ich weiß nicht, also das ist ja eher kontraproduktiv. Was nützt es, wenn wir uns vegan ernähren, aber keinen Sport machen? Also die Gesundheitsbotschaft besteht ja aus mehreren Dingen. Und ganz ehrlich, wir sind alle träge geworden, oder, in diesen Dingen. Das sind Dinge, die wir alle lernen müssen als Gemeinde. Und denkt daran, wie viele von den 10 Jungfrauen haben geschlafen? 10 von 10. Und ich meine, wir kennen diese Texte alle, oder? Und eigentlich, das ist so schwer, was wenn du das alleine machst und dich alleine motivierst und sagst, ich werde das alles umstellen. Aber wie stark ist, wenn die ganze Gemeinde sagt, wisst ihr was, wir machen das jetzt zusammen. Wir werden kleine Gruppen gründen, Gebetskreise, Sportgruppen, wir helfen uns mit Kochkursen, die wir auch für Außenstehende anbieten. Und solche einfachen Dinge, die machen Spaß zusammen, die machen wirklich Freude, man lernt was und es ist ein Segen für die Menschen. Und vielleicht müssen wir einfach so anfangen, damit wir selbst auch darin gut geschult werden. Denn wenn ich überlege, wie viel Wissen hier jetzt gerade auf einem Platz sitzt, alle, die hier sind, wie viel geballtes Wissen hier ist, aber das halt nur aufgeteilt ist in die Köpfen Einzelner. Wenn das zusammenkommt, was für eine Macht das ist, wir können ganz viel tun. Ellen White sagt, verbindet die ärztliche Missionsarbeit mit der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft. Bemüht euch regelmäßig und systematisch, wie ihr die Gemeindeglieder aus dem toten Zustand, in dem sie seit Jahren verharren, herausführen könnt. Schickt Mitarbeiter in die Gemeinden hinaus, die die Grundsätze der Gesundheitsreform vorleben. Sendet solche, die Notwendigkeit begreifen, die Esslust zu zügeln, sonst werden sie zum Fallstrick für die Gemeinde. Wartet ab, ob dann nicht der Lebensodem in eure Gemeinden zurückkehrt. Ein neues Element muss in den Dienst eingebracht werden. Also mit welcher Wichtigkeit Ellen White diese Arbeit betont. Man sagt, wenn das in die Gemeinde hineinkommt, ganz ehrlich, können wir ein bisschen Gottes Geist gebrauchen, ein bisschen wach werden und diese Dinge umsetzen. Wir brauchen das alle. Wir müssen die Gemeinden schulen. Die Eintönigkeit unseres Dienstes für Gott muss durchbrochen werden. Jedes Glied der Gemeinde sollte in irgendeiner Form für den Meister tätig sein. Manche können nicht so viel tun wie andere, aber jeder sollte sein Äußerstes tun, um Krankheit und Not, die unsere Welt wie eine Flut bedrohen, zurückzudrängen. Viele wären arbeitswillig, wenn ihnen beigebracht würde, wie sie anfangen sollen. Sie müssen unterwiesen und ermutigt werden. Viele möchten ja gerne, sie würden ja mitarbeiten. Sie haben ja auch gute Fähigkeiten und Gaben, aber sie wissen gar nicht, wie fängt man das an. Und auch da gibt es also da können wir uns Hilfe suchen, zum Beispiel bei ASI, ASI Deutschland. Die sind ja dafür da und die verbinden uns damit und helfen uns, mit den richtigen Leuten in Kontakt zu kommen, damit wir dieses Werk machen können. In irgendeiner Form sollte jeder für den Meister tätig sein. Wenn wir nicht arbeiten, schlafen wir ein. Wenn wir aber arbeiten, werden wir Tag für Tag erneuert. Ärztliche Missionsarbeit ist die rechte Hand des Evangeliums. Sie ist zur Ausbreitung des Werkes Gottes notwendig. Wenn Männer und Frauen dadurch die Wichtigkeit richtiger Lebensgewohnheiten erkennen, wird die erlösende Kraft der Wahrheit sichtbar. In jeder Stadt sollten Mitarbeiter wirken, die in medizinischer Missionsarbeit ausgebildet sind. Als rechte Hand der dritten Engelsbotschaft wirkt die Methode Gottes zur Behandlung von Krankheiten Türen für die gegenwärtige Wahrheit öffnen, also Ausbildungsorte schaffen. Und wir müssen so ein bisschen dran denken, wenn wir Ausbildungsorte, so Gesundheitszentren und sowas schaffen, sollen die außerhalb der Städte sein. Dann gibt es sowas wie so Center of Influence, also so Einflusszentren vielleicht. Das ist sowas wie ein, also wie der Laden, in dem wir heute waren. Ihr kennt ihn besser als ich, also der kleine Laden Manna. Das ist zum Beispiel so etwas, das ist so ein Center of Influence, würde Walter das nennen, also ein Einflusszentrum, um die Menschen zu erreichen, um den Segen den Menschen auch weiterzugeben, damit wir sie dort ansprechen können. Diese Dinge müssen natürlich in der Stadt sein, während natürlich ein Gesundheitszentrum oder ein Krankenhaus natürlich außerhalb sein soll. In jeder Stadt, in der wir eine Gemeinde haben, brauchen wir Räumlichkeiten für Behandlung. Räume, in denen allgemeine Beschwerden behandelt werden können, sollten zur Verfügung stehen. Das Gebäude mag wenig ansprechend sein, vielleicht sogar primitiv, aber es sollte mit allen Einrichtungen für die Durchführung einfacher Behandlung ausgestattet sein. Also wir müssen keine Arztpraxis bauen. Also das, womit wir den Menschen helfen können. Könnt mal schauen, wie ihr hier ausgebildet seid in der Gemeinde, was ihr schon könnt. Und dann könnte man überlegen, wenn es denn eine Gemeinde in Wolfratshausen gibt, sollte auch ein Behandlungsraum in Wolfratshausen existieren. Interessant. Und das soll zum Segen werden für die Menschen um uns rum. Und ich habe hier mal so ein kleines Bild gezeigt. So im Hintergrund seht ihr das so ein bisschen. Das ist so ein typisches Tiny House, das ist ein Containerhaus. Das ist hier ein Container, hier in dem Fall zwei Container zusammengeschoben. Mehr braucht man nicht für zum Beispiel ein Massagezentrum. Das reicht völlig. Um so eine einfachen Dinge zu machen, dient ja dafür, um den Menschen ein Segen zu sein, damit sie die Wahrheit erkennen können. Wie zum Beispiel dieses das kleine, super hübsche Manna-Zentrum, wo ich heute war. Ganz klein, ganz hübsch gemacht und erfüllt den Zweck. Also dafür ist es da. Also einfache Gebäude, aber die in sämtlichen Städten. Wir Adventisten neigen ja manchmal dazu, vielleicht habt ihr das auch, dass wir sagen, wisst ihr was, wir schließen uns alle zusammen und wir bauen Battle Creek. Wir bauen ein riesen Sanatorium. Also die Idee ist nicht so gut. Ellen White wollte das Werk verteilt haben, lauter kleine Standorte. Denn was würde passieren, wenn man Battle Creek angreift und es zu Fall bringt, dann bringt man das ganze Gesundheitszentrum, die ganze Gesundheitsarbeit ins Wanken. Genau das ist dem Teufel ja gelungen, damals über John Harvey Kellogg, kennt die Geschichte. Deswegen sollten wir eher so kleine Sachen bauen. Also so ein Manna-Zentrum und einen kleinen Behandlungsraum irgendwo. Wenn ihr vielleicht seid ihr selbst Unternehmer und habt vielleicht eine kleine Praxis, in der man vielleicht die richtigen Zeitschriften ausstellen kann. Vielleicht habt ihr ein Behandlungsstudio, ein kleines Restaurant oder irgendwas. Und das könnt ihr benutzen im Werk. Hier ist im Hintergrund seht ihr jetzt gleich ein Foto von diesem Enon. Das ist jetzt aber nicht das Health Center, das ist außerhalb im Dschungel. Das ist ein Restaurant mitten in Kuala Lumpur, in der Hauptstadt von Malaysia. Vegetarische Restaurants in den Städten zu eröffnen, ist eine Arbeit nach Gottes Willen. Also egal, was wir glauben und egal, wie erfolgreich diese Dinge sind, es steht geschrieben, vegetarische Restaurants in den Städten zu eröffnen, ist eine Arbeit nach Gottes Willen. Unter weiser Leitung werden diese Restaurants Missionszentren sein. Diejenigen, die dort arbeiten, sollten für die Gäste immer Veröffentlichungen zu Themen der Gesundheit und Mäßigkeit sowie anderen Punkten der Evangeliumswahrheit zur Hand haben. Ich erinnere mich, in dem Restaurant, ich war da ab und zu, haben so kleine Speisekarten gemacht und diese Speisekarten sind insofern witzig, weil sie haben nur so 5 Gerichte oder 6 Gerichte, aber unter diesen Gerichten stehen immer die Zutaten, was ist drin, und dann steht da drunter, wofür ist das gut? Es ist schön, du liest das und denkst, Gurke macht, ist ganz interessant für die Gäste, die lesen das und sagen, das ist ja spannend. Und finden sie das so interessant und gucken sich alle Gerichte an und wofür die gut sind und sagen, morgen komme ich wieder, da ist dann was für die mentale Gesundheit. dann nehme ich dann so ein Getränk oder so. Und dann interessieren sich plötzlich für die Bücher, die da stehen. Kann ich sowas auch zu Hause machen? Habt ihr solche Kochbücher? Und sagen sie, warum habt ihr die? Woher kommen die? Und dann stehen daneben auch natürlich Evangeliumswahrheiten. Habe ich heute gesehen. Also genau so ist es aufgebaut. Genau so sehen wir das auch in dem Zentrum. Und es funktioniert. Nicht, weil wir die Arbeit so toll machen, sondern weil Gott gesagt hat, das ist die Arbeit, auf die er seinen Segen legt. Die Gesundheit ist so eng mit unserem Glück verknüpft, dass wir das eine ohne das andere nicht haben können. Praktische Kenntnisse von der Wissenschaft des menschlichen Lebens sind notwendig, um Gott durch unseren Körper zu verherrlichen. Darum ist es von größter Bedeutung, dass hinsichtlich des Lehrstoffs für Kinder die Physiologie den ersten Platz einnimmt. Wie wenige wissen doch Bescheid über den Bau und die Funktion des eigenen Körpers und über die Gesetze der Natur. Also wir sollten auch Schulen haben mit dem richtigen Lehrstoff. Und wisst ihr, ich hätte mir das so gewünscht. Ich damals, also sowohl in der Grundschule als auch später auf dem Gymnasium, ich hatte das Fach Physiologie nicht gehabt. Aber wie schön wäre das in der Schule vom allerersten Jahr an, erste Klasse, und irgendein Fach ist schon vielleicht 2 Stunden in der Woche Medizin. Wie ist der menschliche Körper aufgebaut? Ganz einfach, wo liegen die Organe, ohne jetzt da tief reinzugehen. Wir wollen ja keine Ärzte ausbilden, aber wie ist der aufgebaut? Ich kann euch sagen, als ich mit der Schule fertig war, ich wusste, ich habe eine Milz, aber ich wusste nicht, wofür sie da ist. Es wurde mir nicht unterrichtet. Und ich habe mir dann später diese Sachen angeeignet, weil ich es interessant fand. Aber da sind so viele Organe und wie die miteinander funktionieren und interagieren, das ist großartig, das zu wissen. Dafür müssen wir nicht alle ein ärztliches Studium machen. Aber diese einfachen Dinge. Und wenn wir das unseren Kindern schon beibringen, warum zum Beispiel sollten wir Sport machen oder warum sollten wir schlafen oder warum sollten wir Nahrung zu uns nehmen, warum sollten wir Wasser trinken und solche Dinge. Also wofür ist das gut? Damit wir das lernen, das hat natürlich einen Effekt. Umso früher wir das lernen, umso besser. Als Erwachsener ist es schwer, dir die Dinge wieder abzugewöhnen, die du angewöhnt hast. In neuen Gebieten ist keine Arbeit so erfolgreich wie die ärztliche Missionsarbeit. Wenn unsere Prediger ernsthaft eine Ausbildung im medizinisch-missionarischen Bereich anstreben, wären sie weit besser geeignet, die Arbeit zu tun, die Christus als ärztlicher Missionar verrichtete. Durch fleißiges Studium und die Anwendung der Gesundheitsreform können sie sich mit diesen Grundsätzen so gut vertraut machen, dass sie überall, wohin sie kommen, den Menschen zum großen Segen werden. Unsere Prediger. Wie viele unserer Prediger sind eigentlich Hobbyärzte? Haben eine medizinische Ausbildung. Wenige, oder? Also weder in Friedensau noch auf Bogenhofen oder so sind das große Kurse. In Friedensau glaube ich gar nicht und in Bogenhofen ist das irgendwie so ein Nebenfach. Aber es wäre doch interessant, oder? Wenn sie da eine Ausbildung haben. Und das können sie oft auf den Predigerschulen gar nicht erreichen. Aber die Prediger sind ja in den Gemeinden. Und in den Gemeinden sind eben auch Mediziner. Und das kann zusammen harmonieren. Und zu guter Letzt, wenn religiöse Angriffe die Freiheit in unserem Land gewaltsam beseitigen, werden die, welche sich für die Gewissensfreiheit einsetzen, beruflich benachteiligt sein. Sie sollten sich zu ihrem eigenen Nutzen in Bezug auf Krankheiten und ihre Folgen hinsichtlich Vorbeugung und Heilung fortbilden, solange sie die Möglichkeit dazu haben. Alle, die das tun, werden überall ein Arbeitsfeld vorfinden. Es wird sehr viele Leidende geben, die Hilfe nötig haben. Nicht nur unter den Geschwistern unseres Glaubens, sondern größtenteils unter denen, die die Wahrheit nicht kennen. Es kommt eine Zeit, wo wir nicht mehr arbeiten können, wegen religiöser Gesetze. Es kommt eine Zeit, wo wir diese Ausbildung nicht mehr machen können, aufgrund von religiösen Gesetzen. Aber noch ist die Zeit, also heute könnten wir es noch tun. Wenn wir heute sagen, okay, wir fangen an, nächste Woche werden wir hier einen Kurs anbieten für Geschwister und werden so gut es geht irgendwie das machen, oder nächsten Monat oder nächstes Quartal. Wir werden es so gut es geht irgendwie machen. Und dann werden wir versuchen, uns auszubilden, denn wir brauchen diese Ausbildung in der Zeit der Trübsal. Und wenn wir sie dann nicht haben, ist es oft zu spät, sie noch zu bekommen. Und dann ist es so heilsam zu wissen, was kann ich denn tun, wenn mein Kind Fieber hat? Wenn ich mich nicht mehr im Krankenhaus sehen lassen kann, weil ich verhaftet werde. Was kann ich denn tun, wenn ich irgendeine Krankheit habe? Welches Kraut hilft denn dagegen? Was kann ich denn essen? Wie kann ich denn Dinge anpflanzen? Habe ich Ahnung von Pflanzung? Weiß ich, wie Agrarwirtschaft funktioniert? Habe ich jemals eine Kartoffel gezogen? Also so einfache Dinge, die eigentlich, von denen ich mir ganz sicher bin, dass es hier im Raum mindestens einen gibt, der weiß, wie man Kartoffeln pflanzt. und viele wahrscheinlich nicht. Danke. Ja, es gibt hier Menschen, die können das. Und viele können es nicht. Und da wäre es doch gut, einfach mal zu sagen, guck mal, so geht das. Nimmst einen Topf, packst eine Kartoffel rein, wächst ein Kartoffelbaum. Naja, so ähnlich. Also so Grundsätze, so einfache Dinge, die wir alle vielleicht lernen können. Und das sind so Dinge, die uns dann später helfen werden in der Zeit der Trübsal. Wenn wir diese Ausbildung hier in der Gemeinde von den Geschwistern bekommen haben, dann helfen sie uns später. Und das Gute ist, unsere Lehrer sind dann um uns rum, wir können immer nachfragen. Wende ich dieses Kraut richtig an? Warum wirkt dein Tee, aber meiner nicht? Was mache ich falsch? Und das könnten wir machen und das wäre, glaube ich, ein großer Segen, auch in der Gemeinde. Ich weiß gar nicht, ich war ja noch nie in dieser Gemeinde hier. Ich weiß nicht, wie viele Kurse ihr schon macht und wie viele Dinge ihr anbietet und wer von euch alle schon aktiv da mitarbeitet. Aber vielleicht die Motivation, das umzusetzen. Und es gibt wahrscheinlich keine bessere Zeit, als irgendwie das jetzt zu machen. Also denn wir wissen, in kurzer Zeit vor uns können wir dieses Werk nicht mehr so tun. Alles, was wir dann machen, machen wir unter Verfolgung. Alles, was wir dann tun, was wir dann noch arbeiten müssen, das arbeiten wir unter Verfolgung. Solange wir noch frei sind, solange ihr euch noch versammeln könnt, könnt ihr dieses Wissen noch austauschen. Nutzt diese Zeit. Ist ein Segen für euch, ist ein Segen für die Gemeinde und es ist ein Segen für die Umwelt, für die Menschen drumherum. Amen. Amen. Wollen wir zusammen beten?